Dann wirklich, also gerade wenn du da erstmal hinfährst nach Jilin, siehst du wirklich einfach, da hast du keinen Tourismus wirklich, ne? Das waren einfach alles Einheimische in diesen kleinen Läden, wo du deine Sachen kaufen konntest. Und es gab keine Infrastruktur, es war alles sehr, sehr simpel und aber dementsprechend auch exotisch, ne? Und es war wieder mal eine andere Welt.
Ja, das war Thomas und mit Thomas spreche ich heute über Bali. Bali kennen viele von euch, haben viele von euch schon hier auf dem Kanal, also nicht nur im Podcast haben wir schon mal drüber gesprochen, sondern halt auch auf Off the Path wurde schon sehr viel über Bali gesprochen. Bali ist wunderschön, ist ganz, ganz toll, hat sich ein bisschen verändert im Laufe der Zeit, wird ein bisschen krass, da ist so ein bisschen das Ganze mit dem Tourismus aus dem Ruder gelaufen, wie in so vielen Orten auf der Welt oder wie es so viele Orte auf der Welt schon mal durchgemacht haben. Ich bin Mallorquiner, ich komme aus Mallorca, ich weiß, wovon ich spreche. Mallorca hat auch das gleiche Problem gehabt und hat es eigentlich auch immer noch. Zu viele Touristen machen dann irgendwann, besonders auf so einer kleinen Insel, wie Bali sie ist, wie Mallorca sie ist, vieles, ich würde es nicht sagen kaputt, aber sie verändern vieles. Auch viel Positives, aber halt auch eben ein paar Dinge, die nicht so positiv sind. Besonders, es ist immer so einfach für uns als Außenstehende, die sowieso nur zum Besuch da sind für ein paar Wochen, so zu meckern. Wir müssen dann nicht mit den Konsequenzen leben oder mit der Realität vor Ort leben. Aber wir haben es trotzdem mal ein bisschen versucht. Wir haben ein bisschen mal drüber gesprochen, wie sich das so alles verändert hat, Bali, und ja, wie das so ist, wenn man nach Bali reist. Ja, Thomas ist mein Gast heute vom Surfblog Get Wet Soon. Ne? Also getwetsoon.de, dort findet ihr Thomas seinen Blog. Ja, wir sprechen heute ja ein bisschen länger über Bali, über Reise- und Surftipps für Bali. Das ist heute die 104. Folge. Wow, 104. Das bedeutet, dass alle Infos und Tipps zu dieser Folge auf dem Blog findet unter www.offthepath.com/Folge104. Ich kann eigentlich ehrlich gesagt immer noch nicht glauben, dass wir schon über 100 Folgen hier im Podcast haben. Das ist richtig, richtig cool. Und ja, wir haben jetzt Mitte Dezember. Wir haben noch zwei ganz normale Folgen. Und im Januar freue ich mich sehr drauf, denn im Januar wird es jeden Werktag, also montags bis freitags, eine Folge geben. Wir haben schon alles aufgenommen, wir haben schon richtig viel gearbeitet. Also Manuel und ich haben das alles organisiert und aufgenommen. Und ja, nächsten Monat geht's dann los. Jeden Tag, jeden Werktag, montags bis freitags, eine Off the Path Podcast Folge zu sehr, 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 sehr interessanten Folgen. Themen, würde ich sagen. Ist noch ein bisschen früh. Ist gerade 7 Uhr. Ja, also sehr cool. Und heute, wie gesagt, auch sehr cool. Bali geht auch eigentlich immer. Ich bin immer sehr, sehr gern dort. Und ja, ich freue mich, dass Thomas die Zeit gefunden hat, um mit mir und euch darüber zu sprechen. So, was sonst? Seit letzter Woche ist viel passiert. Ihr wisst, wir haben die Off-the-Path-Tassen gehabt. Fokus liegt auf gehabt oder Betonung liegt auf gehabt, weil wir sie nicht mehr haben, weil sie alle ausverkauft sind. Unglaublich, innerhalb von 5 Tagen waren alle 100 Tassen, die wir bestellt hatten, weg. Das war verrückt. Und neue sind bestellt worden, aber dauert jetzt noch ein bisschen. Also sie kommen im Januar, weshalb wir jetzt den Einführungspreis von 14,95 € pro Tasse, also Emaille-Tasse, beibehalten haben. Wir können sie jetzt quasi noch vorbestellen. Wenn ihr eine haben möchtet, Anfang Januar kommen sie dann und werden dann rausgeschickt. Sobald sie da sind, geht der Preis dann hoch auf normal. Diese 14,95 waren wirklich nur, ich wollte es wirklich nur für eine Woche drin lassen, als Einführungspreis, und siehe da, wupp, innerhalb von 5 Tagen waren alle weg, also total geil. Also ihr könnt, wie gesagt, neue Tassen vorbestellen. Die sind richtig, richtig cool, besonders für eure Abenteuer Outdoor, wenn ihr, oder halt auch zu Hause. Also haben schön unser Slogan drauf mit einer schönen Grafik, mach jeden Tag zu einem Abenteuer. Sind richtig, richtig gut geworden. Also qualitativ bin ich sehr, 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 sehr begeistert. Und viele von euch auch, weil die Bewertungen im Shop sind genial. Alles nur 5-Sterne-Bewertungen, was mich sehr, sehr freut. Wir haben einige Anbieter getestet und bei dem Anbieter, den wir jetzt haben, der unsere Tassen quasi jetzt bedruckt, der ist richtig, richtig gut. Und ja, ich freue mich, dass das alles geklappt hat. Also, falls ihr eine Emaille-Tasse haben wollt, bestellt sie jetzt noch vor, bevor sie im Januar dann ankommen und dann im Preis hochgehen. Und was noch passiert ist, ist, dass letzte Woche am Donnerstag unsere Off-the-Path-Jahresplaner angekommen sind. Mega cool. Wir haben die letzten Wochen, also wir haben vor vielen Monaten, viele Wochen daran gearbeitet, an dem Off-the-Path-Jahresplaner, mit einem sehr, sehr starken Reisebezug natürlich. Es gibt viele, Reisefakten, es gibt viele Listen vor jedem Monat, also die 10 besten Roadtrips der Welt zum Beispiel. Also sehr, sehr cool und alles hat so einen kleinen Reisebezug. Wir haben auch so einen kleinen Budgetplaner reingemacht, damit ihr eure Reisen, also eure großen Reisen im Jahr planen könnt, aber auch eure Kurztrips planen könnt. Also schaut es euch auf jeden Fall an. Es ist im neuen Job und das kommt zum nächsten Punkt. Ich habe am Donnerstag mit dem Jahresplaner einen neuen Shop gelauncht, erstellt. Den findet ihr unter www.offthepath.shop. Also offthepath mit Bindestrichen, wie immer. Und statt .com einfach .shop. Und habe ich natürlich auch alles in den Shownotes verlinkt und natürlich halt auch im Blog verlinkt. Also www.offthepath.shop. Da findet ihr die Tassen, da findet ihr unsere coolen Jahresplaner. Und diese Woche gibt es ein sehr, sehr cooles Special. Und zwar, wenn ihr einen Jahresplaner kauft, kriegt ihr einen Wandkalender für 50% Rabatt. Also wer einen Jahresplaner kauft, kriegt einen Wandkalender für 50% Rabatt. Also statt für 14,95 Euro kriegt ihr den Wandkalender für 7,45 Euro oder so. Ich weiß nicht, aber deutlich günstiger. Also ziemlich cool. Schaut auf jeden Fall vorbei, würde mich wahnsinnig freuen. Und das ist natürlich das Nonplusultra, die Nonplusultra Art und Weise, wie ihr uns hier im Podcast und im Blog und auf YouTube unterstützen könnt. Falls euch unsere Arbeit gefällt, hier im Podcast, besonders jetzt gerade, also weil wir ja gerade hier im Podcast sind, und ihr eine Art und Weise sucht, wie ihr euch bei uns bedanken könnt, ist noch recht früh, dann könnt ihr das über den Shop machen. Also, weil dann haben wir auch wirklich was davon und wir haben uns sehr, sehr viel Mühe gegeben bei den Produkten, die wir jetzt erstellt haben und es werden nächstes Jahr mit Sicherheit mehr kommen, glaube ich, aber für den Moment haben wir jetzt diese drei Produkte und natürlich auch noch unsere T-Shirts und unsere Pullis und alles ist alles dort und würde mich wahnsinnig freuen, falls ihr mal vorbeischaut und vielleicht das ein oder andere kauft. Also der Jahresplaner und der Wandkalender, den kriegt ihr auch auf jeden Fall vor Weihnachten, wenn ihr jetzt bestellt, 100%, wenn DHL ist nicht versaut, aber eigentlich sollte alles klappen, bisher ist alles angekommen, also ihr bekommt alles vor Weihnachten 100%, nur die Tassen nicht, die kommen erst Anfang Januar wieder, aber ihr könnt die jetzt vorbestellen. Jo, das war's für den Moment, es geht jetzt los mit dem Podcast mit Thomas von Get Wet Soon und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit Bali.
Ja Thomas, guten Morgen.
Guten Morgen, grüß dich, hi.
Schön, dass du da bist und dass du so früh am Morgen so enthusiastisch schon bist. Wir haben ja gerade schon ein bisschen gequatscht und du bist gut drauf.
Ja, absolut. Ne? Alles okay. Also ich stehe ja immer früher auf, von daher ist das alles okay. Und ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Danke dir erstmal.
Ja, sehr gerne. Also ich freue mich auch, dass wir jetzt heute über das Surfen und über das Reisen auf Bali so sprechen. Du bist ja schon ein paar Mal dort gewesen.
Genau, ich war jetzt dreimal dort bisher. Also ich war 2010 das allererste Mal dort, dann 2011 und das letzte Mal jetzt, also dieses Jahr im Frühjahr quasi.
Mhm. Wie, also okay, 2010 und 2017.
Genau.
noch, genau. Noch ein paar Wochen. Das muss sich ja unglaublich verändert
haben. Ja, absolut. Also ich war das, als ich das erste Mal dort gewesen war, 2010, es war auch schon relativ voll, aber als ich jetzt diese 6 Jahre dazwischen hatte, war ich echt teilweise auch so ein bisschen baff und dachte, wow, krass, was denn hier passiert? Gerade so Canggu, wo damals noch total wenig los gewesen ist. Das ist ja jetzt quasi so eine eigene Stadt mit zig, also etlichen Straßen, Cafés, Kneipen, Bars, Partyleben. War ich schon ein bisschen erschrocken, also was da alles passiert ist. Generell auch so an Tourismus, wenn du auf der Insel rumfährst, das ist Wahnsinn. Also es ist wirklich Wahnsinn.
Ja, eben, das glaube ich. Also ich bin auch schon drei, vier Mal da gewesen, aber also im Zeitraum von 2 Jahren. Und in den 2 Jahren hat sich das unglaublich krass verändert. Also dieses Jahr waren wir nicht mehr dort, weil es uns halt eben nicht mehr so gut gefallen hat, weil es so voll war. Also es ist natürlich noch schön, aber dieser Massentourismus, der da regelrecht herrscht, ist, finde ich, mittlerweile sehr grenzwertig, weil die Insel es einfach nicht handeln kann, weil sie halt auch sehr begrenzt und sehr klein ist, ne? Und dieser Strom an Touristen sich auf einem sehr, sehr kleinen Gebiet konzentriert.
Eben. Und genau das dachte ich auch. Und vor allem dadurch, dass es alles sehr westlich wird mittlerweile, verliert es auch, wie alle touristischen Regionen, so ein bisschen diese Besonderheit, die sie eigentlich mal hatten, als es noch eher exotisch war, ne? Und eher unentdeckt, wobei es damals auch nicht unentdeckt war, aber es hatte noch was Besonderes. Und jetzt wird es einfach so, es wird so, ja, so normal, hat man das Gefühl.
Ja. Wobei das auch immer so sehr schwer ist für uns halt natürlich, das zu bewerten. Ne? Also ich meine, für die Locals vor Ort ist natürlich was ganz, ganz Tolles, dass sich diese Insel in diese Richtung entwickelt, weil das für die natürlich, für Einzelne, natürlich nicht für alle, aber für Einzelne natürlich halt auch Wohlstand bedeutet und eine Brücke in die neue Welt, also Modernisierung, aber natürlich halt auch für viele andere auch
absolut.
Nicht.
Absolut. Ne? Und da sprichst du auch noch ein Thema an, was ich auch mal sehr grenzwertig finde teilweise. Teilweise wird ja dieser Tourismus angehoben und Leute profitieren davon, also auch von dort. Aber ich habe immer noch das Gefühl, dass so eine Art moderne Kolonialisierung ist, weißt du? Also westliche kaufen sich dort Grundstück, pumpen das alles hoch und es ist ja immer noch so ein bisschen, klar, teilweise werden Menschen dort supportet, aber viel, habe ich immer das Gefühl, ist auch so eine Bereicherung dadurch, dass man halt oft in diesem Land lebt, oder? Also, wie siehst du das?
Ja, nee, absolut. Also das ist halt eben das, was mir halt nicht mehr gefallen hat. Und das, was du ja gerade auch gesagt hast, ist, wenn du dir jetzt einfach mal Canggu nimmst, was ja quasi so der, was ist denn das, der westliche Zipfel von oder wo die Touristen jetzt gerade so
genau oberhalb der Bucke
kann man ja schon fast sagen. Ja, also man kann ja schon fast sagen, dass das Einmarschierung absolut der Touristen ist. An vorderster Front sind die Australier und dann kommen eigentlich schon fast die Deutschen. Und das ist schon sehr, 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 sehr grenzwertig. Ist natürlich alles schön und jeder möchte sich das einmal anschauen und das verstehe ich auch. Allerdings ist das einfach sehr
ja, krass. Ich glaube, wenn man, also ich habe ja teilweise auch öfter mal überlegt, dort mal länger, also länger wieder zu bleiben und dort auch von dort mal zu arbeiten. Ich glaube, wenn man muss sich da so einfinden und auch versuchen, seine Perle oder seine persönliche Insel dort wieder zu finden, ja, dass man da trotzdem sich nicht von dieser ganzen Hektik, ganzen Stress, der da mittlerweile auch schon entsteht, ablenken zu lassen, ne? Dass man wirklich sagt, okay, jetzt ist ja trotzdem schön, als ob ich jetzt zum Beispiel hier in Hamburg oder in einer anderen Großstadt in Deutschland trotzdem dort auch seine Ruhe findet und sich auf das konzentrieren kann, was man machen möchte. So, das ist.
Ja, man muss, glaube ich, einfach ein bisschen weiter westlich gehen, also nordwestlich, da ist es halt noch ruhig. Und wenn du ganz in den Norden gehst, dann bist du ja wirklich schon wieder für dich alleine auf dieser großen, also kleinen absolut Insel. Habe ich ja gerade schon gesagt. Also es konzentriert sich ja alles auf Uluwatu, Kuta, Seminyak, Canggu und dann halt noch Ubud. Also mehr Sanur hast du halt eben auch noch, aber mehr Tourismus hast du eigentlich auch nicht, wenn du halt oben in den Norden gehst, der auch sehr schön sein kann, da hast du halt schon wieder recht wenig und bist halt wirklich fast off the
total auf dieser absolut. Ich hatte das auch, also ein Freund von mir, der wohnt ja in Medevi, der hat da sein Camp und ich bin da mit dem Roller ab Canggu dann hochgefahren und da merkt man einfach, wie sich diese ganzen westlichen Menschen ausdünnen quasi, ja, du bist ja nur noch, hast du wirklich nur noch balinesische Trucks vor dir, balinesische Rollerfahrer, es sind dann kaum noch Touristen da oben Richtung Medevi, du hast dann so einen 3-Stunden-Roller-Ride. Und da ist dann einfach nichts weiter mehr. Ne? Das ist dann einfach wieder total abgelegen. Wobei ich da dann auch wieder bei mir das Gefühl hatte, dass ich auch nach 2 Wochen wieder hatte, okay, jetzt hier wieder zu wenig los. Ab und zu so ein bisschen Abwechslung wäre doch wieder ganz schön.
Nee, das passt ist das schon wieder genau auch nicht, ne? Irgendwie. Aber das, so ist das. Also wir haben dieses Thema ja hier im Podcast schon sehr, sehr oft. Also nicht nur Bali, sondern halt einfach so wo ist off the path und wo ist on the path und irgendwie off the path ist ganz cool und aber für die meisten sagen sie aber on the path ist halt eben auch ziemlich nice, weil du halt eben diese Lebensqualität halt oft auch dadurch verbindest oder halt irgendwie diese Infrastruktur damit hast, ist halt eben immer so ein, ja, die Grenze ist sehr fein.
Total. Und es ist gut, wenn man wirklich sagt, okay, ich möchte es mal einfach ein paar Wochen weg von allem. Ich möchte mich einfach mal isolieren, einfach mal wirklich eintauchen, mit diesen Menschen mich umgeben, und ich habe gar keine Lust auf andere Touristen. Dann ist das perfekt, einfach da mal hochzufahren oder auch andere, alle Regionen weltweit, ne? Dass man einfach tiefer eintaucht und sagt, okay, ich distanziere mich jetzt bewusst von dem ganzen touristischen Strom, und das ist dann auch super. Also wie gesagt, bei mir war es dann so, jetzt nach diesen 2-3 Wochen mit D wieder, also weil ich es auch vielleicht schon kenne und schon öfter dort gewesen bin, dass es dann wieder so war, okay, jetzt reicht's mir schon wieder, ich kriege hier gleich einen Lagerkoller, ich muss wieder weg. Ne?
Ja. Ich glaube, was Canggu halt am Anfang so attraktiv gemacht hat und natürlich auch heute noch sehr, sehr attraktiv macht, obwohl es sehr, sehr an die Grenze führt, ist halt eben dieser Mix aus, und das ist eben dieses Zwielichtige an der ganzen Geschichte, ist dieses sehr Westliche mit einem Hauch Balinesisch.
Mhm, absolut.
Und es ist halt eben das, mittlerweile ist es halt mehr westlich als balinesisch, aber diese Verbindung, dass dann noch so ein bisschen so on top gesprinkelt,
genau,
ist, ne? So
genau.
Die Kirsche obendrauf, das ist das Balinesische, und alles andere ist halt eher so dieses australische Surfer, Hipster, weiß ich nicht. Jetzt habe ich hier ein paar Wörter rausgesprochen, was kein richtiger Satz irgendwie war, aber
ja, du weißt ungefähr, was ich meine. Absolut. Das ist halt sehr, sehr trendy. Es ist mittlerweile alles sehr cool. Ja, ich glaube, dass auch mittlerweile viel sehen und gesehen werden. So ein bisschen Barcelona oder so, hatte ich dann auch manchmal das Gefühl, als ich da mal gelebt hatte, da war das ähnlich so am Strand. Aber es ist natürlich cool. Das hat seine Reize. Absolut. Du kannst in Canggu ja alles machen. Das ist schon echt super. Also du kannst zum Yoga gehen, du kannst surfen gehen, du kannst arbeiten mit einem vernünftigen Internet, kriegst alle Lebensmittel, die du brauchst, auch wenn du jetzt mal keinen Bock auf Indo-Food hast. Das ist schon super, absolut.
Ja, also ich finde sogar in Canggu ist Indo-Food sogar fast weniger verbreitet als Burger.
Genau, absolut.
Also so ein Warung ist eigentlich, gibt's eigentlich echt wenige. Ja. Nur oben an der Canggu Crossing fangen ein paar an, aber wenn du ein bisschen runter gehst, hast du halt das Old Man's, und hast du halt irgendwie wie heißt hier dieser Surferladen?
Oh Gott, Surferladen, warte, welcher?
Deus.
Deus Ex Machina, ja.
Genau, Deus hast du da mit deinem richtig geilen Restaurant, hast du Mexikaner, dann hast du weiß ich nicht, Franzosen,
alles, ne? 1000 Smoothie Bars,
man hat alles. Fruitbowl. Und ich glaube, diese Verbindung aus guten Kaffee, guten Restaurants, Surfen, trotzdem irgendwie tropisch und zwei Reisfelder zwischendrin, also es sind ja nicht mehr 50 genau. Reisfelder, sondern es sind ja wirklich nur noch zwei, macht es halt für viele halt auch sehr, sehr spannend. Ich möchte hier auch keine Folge jetzt starten, Canggu-Bashing oder Bali-Bashing.
Überhaupt nicht.
Weil das alles total ganz, ganz toll ist, wie es ist. Und das war ja auch der Reiz, den wir damals gefunden haben an der ganzen Geschichte. Nur ich glaube, da kannst du jetzt gleich mal noch was dazu sagen, bevor wir dieses Thema Canggu und so weiter eben vielleicht kurz abschließen, dass es jetzt gerade sehr an die Spitze geht.
Ja, total. Also wie gesagt, ich glaube auch, ein gesunder Tourismus wäre weiter gut. Also ich war jetzt letztens auch in Ericeira und hatte da auch ein Gespräch mit Locals, und die meinten auch, also ich hatte so eine Reportage gemacht über Localism im Wasser quasi, und die haben mir sowas erzählt, was ich glaube zählt weltweit für Locals, gerade beim Surfen, dass gerade wenn das so gepusht wird, diese Region, dass es für diese Menschen dort teilweise cool ist, was Tourismus angeht, die davon leben, aber andere Menschen zum Beispiel, für die steigen die ganzen Preise an Grundstücken, an Häusern und so weiter. Generell der Lebensstandard geht hoch und auch die Kosten. Und deswegen ist für Touristen vielleicht nett, aber die Leute, die dort wohnen, die können sich dann teilweise solche Sachen gar nicht mehr leisten. So, ne? Das wird dann auch nicht unbedingt leichter, wenn die halt nicht vom Tourismus leben. So, das war sehr interessant, was die da so erzählt haben.
Ja, das glaube ich, und das gilt für jeden Teil der Welt. Also ich komme ja ursprünglich aus Mallorca, ich bin auf Mallorca geboren und aufgewachsen, und da ist ja genau dasselbe. Also wenn man da als Tourist hinkommt, dann hat man halt seine 2-3 Wochen High Life und hat darauf gespart, und da ist sowieso egal, wie teuer die Dinge sind, man zahlt sie sowieso. Die Wohnungen werden unglaublich teuer, weil halt eben durch die Globalisierung und der offenen Märkte jeder halt irgendwie Zugang zu diesem Markt hat, und zuerst waren es die Deutschen, die alles aufgekauft haben, dann waren es die Briten, die alles aufgekauft haben, und heute sind es die Skandinavier, die sowieso viel, viel mehr Geld haben als alle anderen, und der spanische Markt halt mega günstig ist, und der Wohnungsmarkt wird halt immer knapper, und die Locals vor Ort, die verdienen, ein Lehrer verdient nicht mehr.
Genau, Eben.
Wenn mehr Touristen da sind. Der verdient auch nicht weniger, wenn weniger Touristen da sind. Der verdient einfach immer gleich. Und der kann sich halt dann eben diese Wohnungen halt nicht mehr
leisten. Eben. Das meinte hier, jetzt in der Liste auch einer zu mir, der meinte auch, der war total traurig. Also einerseits so eine Mischung aus Wut und Traurigkeit. Er meinte auch, er selber ist in Ericeira in der Innenstadt aufgewachsen und hätte gern auch seine Kinder in der Innenstadt aufwachsen sehen, mit den ganzen Leuten, mit denen er selber groß geworden ist, die er alle kennt. Das ist alles sehr familiär dort. Und er meinte aber auch, er weiß, dass das nicht passieren wird, dass er nach außen ziehen muss, weil er einfach kein Haus findet dort, ne? Weil das alles eher dann an größere Geldgeber vermacht wird. Auch von den Locals selber, die dann sagen, klar, ich könnte meine Locals jetzt supporten und denen einfach den Preis geben, aber der Reiz des Geldes, den die Ausländer bezahlen, ist natürlich dann doch größer, das anzunehmen, anstatt dass man sagt, okay, ich bin fair und überlasse das Haus meinen Local-Freunden, ne?
Klar, ja, ich meine, wenn du halt irgendwie, keine Ahnung, sagen wir mal einfach, ein Local kann dir 100.000 für das Haus zahlen und ein Ausländer kann dir halt 200 zahlen. Ja, natürlich, also dann, ich glaube, jeder normale Mensch, der wird sagen, ich nehme halt das
Haus,
da habe ich viel mehr.
Genau.
Also das ist so ist das. So ist das in der Wirtschaft, das so ist das, wenn man Geld hat oder wenn Geld irgendwie geht. Ganz genau. Normal. Zurück nach Bali. Inwieweit hat sich denn so Bali von damals so verändert? Also du warst ja das erste Mal 2010 dort und warst jetzt nochmal dort. Gab es damals das Old Man's in
Champagne? Ja, also das gab es schon, das gab es alles schon, aber es war halt noch nicht so mega voll, ne? Ich war zum Beispiel, das fand ich auch so krass, als ich jetzt dieses Jahr dort war und zum Beispiel nach Batu Bolong mal runtergefahren bin, nur mal kurz um zu gucken, ich war nach dem Yoga im Practice, was übrigens sehr schön war, fand ich sehr, sehr gut. Und dann bin ich danach, nach der Session, mal kurz runtergefahren, Batu Bolong, und es sah aus wie im Freibad, also wie im Hochsommer im Freibad, weil einfach das Wasser war voll einfach mit Menschen. Ich dachte, oh Gott, krass, also hier würde ich nie reingehen. Das fand ich schon echt hart. Also das ist Wahnsinn, Wahnsinn, wahnsinnig voll gewesen.
Ja, da willst du eigentlich auch schon fast gar
nicht mehr surfen, auf oder? Keinen Fall. Also, das ist, aber da können wir auch noch zukommen zum Thema überfüllte Lineups. Das ist dann auch nochmal so ein anderes Thema, auf jeden Fall auf Bali. Das hat sich auch krass geändert.
Ja, kommen wir gleich nochmal dazu, weil, ja, da habe ich auch interessante Stories. Ich war jetzt, ich glaube so 1,5 Jahre nicht mehr auf Bali. Inwieweit hat sich denn die Müllsituation auf der Insel entwickelt oder beziehungsweise ist sie besser geworden oder ist sie schlechter geworden? Also ich erinnere mich noch an Oberfläche, hui, und wenn du mal so ein bisschen um die Ecke geschaut hast, war das echt sehr, 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 sehr hui. Ist das besser geworden? Ist das schlechter geworden?
Da habe ich gar nicht so viel von mitbekommen. Also wie gesagt, wir waren viel auf der Bucket, da habe ich jetzt müllmäßig gar nicht so viel mitbekommen, weil die da ja doch relativ viel säubern. Mit Devi natürlich, da ist es immer wieder so, dass da immer diese viele Fishermen sind und viel Mist natürlich angeschwemmt wird an Land. Ne? Das ist natürlich immer noch so. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass es jetzt schlimmer geworden ist als jetzt vor ein paar Jahren oder diese Bilder, die ich mal gesehen hatte. Ich weiß nicht, da kennst du auch dieses berühmte Foto wahrscheinlich, ne? Diese Barrel, in der dann zig Plastik mit im Wasser umherwirbelt. Da hatte ich jetzt, muss ich sagen, da habe ich gar nicht so viel mitbekommen, ehrlich gesagt, dass jetzt viel mehr Müll ist oder weniger.
Das ist so ein Ding, warum ich surfe gerne auf Bali und besonders gerne habe ich in Canggu gesurft, aber diese Wasserqualität in Südostasien finde ich halt immer sehr, sehr grenzwertig, weshalb ich sehr ungerne gleichzeitig auch dort ins Wasser gehe, weil das schon immer sehr dreckig ist, sehr viel ins Wasser
gehen. Ja, das stimmt.
Aber dann kannst du dazu vielleicht auch gar nicht so viel sagen.
Im Wasser selber war jetzt zum Beispiel, also war dies Jahr, also jetzt da dort gewesen, da war kaum was zu sehen. Also da, ich hatte das schon öfter, dass man wirklich gepaddelt ist und dann hast du da irgendwie eine Plastiktüte in der Hand oder ähnliches. Aber das hatte ich dieses Jahr zum Beispiel gar nicht, überraschenderweise.
Ne, ist ja vielleicht gut, ist ja gut. Also das würde ja dann einfach dafür sprechen. Also ist vielleicht auch eine Jahreszeit. Also je nachdem, wie die Strömungen sind, kommt der ganze Müll halt wieder an Land. Und wenn eine andere Jahreszeit und die Strömung halt irgendwie offshore ist, dann wird alles wieder rausgekommen. Genau. Dann ist das ja eigentlich im ersten Moment eigentlich ganz gut, wenn du keine Erfahrung hast. Ja, es ist halt eben doof, ne, wenn du halt irgendwie surfen bist und irgendwie so, keine Ahnung, also da ja, wie du gerade sagtest, eine Plastiktüte halt irgendwie in der Hand. Ich habe mich auch immer wieder erschrocken. Ich wusste nie, ob das jetzt eine Qualle
ja,
oder
ja, genau,
ob das,
genau, Müll genau, ist. Stimmt.
Also diese Momente, Sachen, ja. Da schreckst du halt immer irgendwie so auf oder ich weiß noch einmal, das war total ekelhaft, ey. Ich kam eine Welle und dann habe ich eine Tüte halt über dem Gesicht gehabt.
Oh,
und
dann
schreckst du dich erstmal weiter.
Ja, ja. Nichts oh, nee, gruselig.
Fühlt sich das halt ekelhaft an, dieses Plastik auf der Haut und solche
Geschichten. Aber was ich, also ich, kleines Ex-Thema, Exkurs, und ich war, du weißt ja noch, als die Prestige gesunken ist, ne, in Galicien, dieses fette Tankerschiff.
Ja.
Wir waren das Jahr
danach. Ja, dieser Öltanker, ja.
Genau, das war wirklich spooky, das war das Schlimmste, was ich jemals erlebt hatte, also dass wir morgens zum Surfen gehen wollten und im Nebel, im Morgengrauen, waren dann einfach so weiß gekleidete Menschen wie in so einem Apokalypse-Film am Strand und haben dann halt diese Ölklumpen immer eingesammelt. Wir sind ins Wasser und dann, wenn du da paddelst, dann bist du wirklich mit der Hand teilweise echt in so einem Ölklumpen einfach eingetaucht und denkst, oh Gott, shit, also das ist echt, das war so traurig, weil man diese Region auch schon von ein paar Jahren vorher kannte und als dann dieses Unglück gewesen ist, das war echt mega traurig und du merkst, was auf dieser Welt eigentlich alles abgeht, wenn diese Tank halt sinken oder was sonst so alles ins Meer gepumpt wird, ne, wie die Menschen da mit dem
Planeten umgehen. Ja, eben, also Ja, und unsere Meere sind halt einfach nicht dafür da, um der Mülleimer von allen zu sein. Eben. Und boah, ey, wenn du da so in so einen Ölklumpen und so reintauchst oder rein die Hand reinmachst, dann ist der ganze Arm ja irgendwie.
Genau, das ist danach, wirklich gruselig gewesen. Also das fand ich auch.
Das kriegst du auch, das ist erstens nicht nur schlecht für die Haut, sondern das kriegst du auch so unglaublich schlecht weg.
Und wie gesagt, dieses Bild, ja, werde ich nie vergessen, dieser Nebel und dann in diesem Nebel diese ganzen Menschen in weiß gekleidet, mit Schutzhandschuhen und heben dann überall diese ganzen Ölklumpen auf und denkst, oh, fuck, also echt, echt gruselig. Mm.
Ja, oh ja, krass. Inwieweit haben sich die Preise auf Bali mittlerweile wieder verändert? Also wie gesagt, also ich habe da jetzt überhaupt gar kein Gefühl mehr. Ich würde mal immer sagen, es ist so fast so teuer. Also wenn du, man kann auf Bali sehr günstig leben und reisen. Und man kann, und nach oben ist halt eben auch überhaupt gar keine Grenze gesetzt. Und wenn du ganz normal reist, gibst du dort genauso viel aus wie halt.
Eben, das Gefühl habe ich auch. Du kannst von 2 Sterne bis 5 Sterne alles bekommen. Und das ist auch immer noch gut, ne? Für gerade wenn du so Surf-Travel bist. Also ich habe keine hohen Ansprüche beim Reisen. Und von daher, du kannst mega viel Geld ausgeben pro Nacht, irgendwie Uluwatu $100, $200. Nach oben sind, glaube ich, keine Grenzen mittlerweile. Das ist ja viele Luxusbunker mittlerweile. Aber du kannst natürlich auch nach wie vor, wie vor Jahren auch, deine einfache Unterkunft ohne Fäden und so weiter nehmen. Und dann bist du da auch mit 6-7 Euro die Nacht dabei.
Hm. Okay, ja. Hast du da irgendwie so besondere Empfehlungen, also irgendwelche besonderen Orte, die du als sehr... Ja, die du sehr gut fandest, die du einzigartig fandest?
Einzigartig, also ich mochte es, also ich habe eigentlich relativ, auf der Bucket zum Beispiel, habe ich einfach in der Mitte der Bucket gewohnt, weil du mit dem Roller einfach schnell an die Westküste kamst und an die Ostküste, je nachdem, wie die Vorhersage gerade war. Das war ganz praktisch. Dann hast du jeweils an einem Ende der anderen Küste immer 15 Minuten Rollerfahrt und konntest auch mal schnell hochfahren. Du warst relativ mittig platziert. An Orten selber, also wie gesagt, ich mag Medevi nach wie vor sehr, weil es einfach abgelegen ist. Ich mag auch Canggu. Ich glaube, es ist immer so tagesformabhängig. Canggu finde ich auch immer noch toll und da würde ich auch wieder hin, einfach mal wieder, um eine längere Zeit dort zu arbeiten und nochmal mehr ins Yoga wieder einzutauchen. Ubud finde ich auch toll. Bloß in Ubud hatte ich das Gefühl, da fehlt mir dann einfach das Meer wieder. Ich weiß, also man kann, es gibt super tolle Yoga-Studios, kannst da viel machen, viele Workshops, das Leben dort ist super nett, aber wenn ich dann weiß, ich bin auf einer Insel, in dem es Weltklasse Wellen gibt und ich bin dann in Ubud, dann kriegt man doch diesen Drang, doch wieder schnell, so schnell wie möglich ans Meer zu kommen. Das, das war schon hart. Das ist auch.
Ja. Also wir haben ich weiß gar nicht, wann das war. Also jetzt haben wir 2017, ich glaube 2015 haben wir so 5-6 Monate auf Bali gelebt und haben eine Villa in Ubud für 3 Monate, 4 Monate gehabt. Also eigentlich für 6 Monate gemietet. Nach 3 Monaten haben wir gesagt, so ja, so mehr, das wäre schon halt irgendwie schon ziemlich cool und sind dann halt nach
Ubud
gezogen. Ne? Aber schon. Also ich finde Ubud auch ziemlich geil, weil es super entspannt ist. Allerdings habe ich ja das Problem. Ich werde da zu sehr gejudged für meine Burger.
Für deine Liebe zu Burgern, oder? Inwiefern? Also wirst du mit schiefen Blicken angeschaut oder brennen irgendwelche Fackeln vor deinem Haus?
Ja. Also Fackeln zum Glück nicht, aber es ist halt eben, ich, also das war mein Empfinden, es ist natürlich jedem selbst, aber ich war schon so, dass die Veganer Hochburg und überall, was ich auch total toll finde, alles vegan und Smoothies und so, ist auch alles ganz toll, aber ich brauche halt zwischendurch halt immer wieder meinen geilen Burger und das war halt in Ubud schon ein bisschen schwer, beziehungsweise du konntest jetzt nicht irgendwie da in diesem, wie heißt das, Coworking Space
nochmal? Ubud.
Da konntest du jetzt nicht sagen, hey Leute, wollen wir alle mal zusammen essen gehen?
Ich lade euch auf den Burger
ihr Veganer, ein. Ihr bestellt. Nee, aber so, komm, wir gehen irgendwo ganz normal essen und ihr bestellt euren Cashew-Salat oder was auch immer und ich bestelle meinen Burger. Boah, das ging nicht. Du konntest dich nicht mit einem Burger und Veganern, also die sich ihren Salat bestellen. Also das ging einfach sehr,
sehr. Ja, das ist immer schade, weil die Veganer, also ich bin Vegetarier, vegan leider noch nicht, weil ich immer noch Käse esse. Also ansonsten nehme ich aber auch gar nichts weiter. Aber vom Käse komme ich nicht weg. Aber ich glaube generell bei solchen Sachen ist es immer schade, wenn Leute dann judgen einfach. Ne? Ich meine, ich glaube, es ist cool, wenn jeder das macht, was er möchte. Aber wenn man dann andere beurteilt oder sagt, hey, nee, du bist es weniger cool als wir, weil du nicht vegan bist, das finde ich dann immer sehr, sehr schade eigentlich.
Also, ja, also das finde ich halt, ist in Ubud halt so, das wird halt so sehr, das wird schon sehr, sehr, sehr ausgelebt. Ich hatte damit jetzt kein Problem, also es ist kein Grund dafür, dass ich jetzt nicht mehr nach Ubud gehe, aber ich fand das schon sehr erstaunlich. Ich habe das so, wie ich das in Ubud erlebt habe, habe ich das
in keinem anderen Ort halt die Szene.
So erlebt, weil das so eine sehr, sehr hohe Konzentration an Veganern halt irgendwie an einem Fleck ist und die schaukeln sich halt gegenseitig hoch. Nichts gegen Veganer, alle ganz...
Nee, aber ich kann total nachvollziehen, also das glaube ich gern.
Ja, also, aber es ist halt sehr, sehr missionarisch oft unterwegs und ich bin ja auch kein missionarischer Fleischesser, sondern jedem so sein eigenes und ich verstehe auch die Kommentare, die gegenüber Fleisch essen. Das ist auch alles in Ordnung, aber anderes Thema. Könnte man auch
absolut,
eine Podcast-Folge zu. Lass uns mal nochmal kurz, weil du warst ja auch auf Java, warst du auch unterwegs und du hast ja auch andere Orte alle auch gesehen. Was sind so deine Highlights von Bali gewesen? Wir haben jetzt, ich weiß es gar nicht, wenn jemand hier zuhört, ob er das jetzt als alles irgendwie als Bali-Bashing bezeichnen würde, was wir hier betreiben.
Nein.
Ich hoffe nicht, weil es eigentlich nicht die Idee dahinter ist, sondern wirklich mal die Insel ein bisschen zu promoten und die besten Ecken so zu zeigen, die so für dich auch ganz interessant waren. Hast du, wir haben ja gerade ganz kurz nochmal gesprochen, als ich gesagt habe, so welche Empfehlungen hast du da, aber so ganz, ganz klare Highlights, hast du Namen für mich? Also wie heißen die Surfcamps, die du gut findest, wie heißen die Hotels, die du gut findest? Gibt es irgendwo eine Bar oder ein Restaurant, wo du sagst, so boah, ey, das hat mich so begeistert, da träume ich heute immer noch von?
Also da komischerweise komme ich jetzt zuerst wirklich auf Canggu, obwohl ich es ja eigentlich auch teilweise echt grenzwertig finde, aber ich mag Canggu. Da sind halt diese Sachen, ne? Also zum Beispiel das Coworking Space, mega gut. Wie heißt das nochmal? Genau, das Dojo. Finde ich super, ja? Also weil man sich wirklich zurückziehen kann und okay, hier kann ich jetzt wirklich arbeiten, weil hier auch andere Menschen arbeiten und ich habe ein gutes Klima einfach. Also es ist nicht so warm. So, da funktioniert mein Kopf, auch selbst mein Kopf funktioniert dann wieder, weil das Klima einfach super ist, weil da alles gekühlt ist und du bist einfach in einer Umgebung, wo auch andere Menschen wirklich arbeiten an ihren Sachen. Das fand ich super. Genau, im Dojo selber ist ja auch dieser coole Laden mit diesen ganzen Fruit Bowls, auch sehr, sehr lecker, kann man auch immer gut essen und der Kaffee ist natürlich auch super. Ansonsten auf der Bucket, wie heißt der Laden nochmal, da gab es auch noch einen so ein, verdammt, ich habe den Namen nicht mehr, bei Uluwatu, Single Fin natürlich, da geht man natürlich auch gerne mal hin, wobei das dann auch wieder so ein bisschen... Ja, so ein bisschen sehen und gesehen
das ist,
werden.
Das ist, ne? Genau, ja, the place to be, gesehen und gesehen
werden. Nett, da mal einen Kaffee zu trinken oder so, aber abends denkst du dann auch, oh Gott, jetzt bin ich hier auf einer Modenshow oder so.
Ja. Ich kenne viele, die so abends dann irgendwie mit dem Taxi oder mit einem Fahrer sich halt holen und dann von Canggu zu Single Fin fahren und dann den Abend dort verbringen und sich dann abends dann wieder zurückfahren lassen, weil es dann einfach so... aber es ist halt schon schön dort, ne? Es ist eine geile Aussicht über die Klippen.
Absolut, also die Aussicht ist perfekt. Ja. Vor allem Uluwatu, wie die Wellen, wenn die richtig laufen, das ist ja auch einfach mega geil da, ne? Wenn das da siehst, allein nur zuzuschauen, also wenn da so die 4-Meter-Dinger reinballern.
Warst du da
schon? Ja, aber nicht bei den ganz großen Bedingungen, also in Uluwatu, da war ich leider nicht drin. also wie gesagt, ich war, in Uluwatu waren wir auch gar nicht so lange, wir waren eine Woche da in der Ecke. Und von daher, es war ein Tag richtig groß, aber da sind auch echt nicht viele Leute draußen gewesen. Das war richtig krass. Also da sind, glaube ich, echt nur Locals draußen gewesen und krasse Australier. So, ne? Da waren wir gar nicht mit dabei. Und das ist dann schon Wahnsinn, weil Uluwatu ist ja schon sehr, sehr schnell, schnelle linke Welle und Korallenriff drunter. Und das ist dann halt schon teilweise ein bisschen grenzwertig.
Ja, ja, also diese großen Dinger, die, also ich kann ja nicht surfen. Also doch, ich kann schon surfen, aber ich würde jetzt nicht bezeichnen, dass ich ein guter Surfer bin und das würde ich mir niemals trauen. So zwei Meter, das geht dann.
Ja, ja, genau.
Aber mehr auch nicht.
Genau, so zwei, drei Meter, das ist alles okay, aber wie gesagt, Uluwatu ist halt sehr schnell und ich fahre regular. Also linke Wellen sind eigentlich auch gar nicht so mein Ding. Das ist auch immer so ein Problem auf Bali, aber ja, das geht auch mittlerweile alles. Aber ich bevorzuge dann doch eher rechte Wellen.
Okay, cool. Gibt's noch irgendwelche Empfehlungen für so den Osten Balis oder vielleicht auch den Norden?
Ja, ich finde, also was ich auch sehr schön fand, war zum Beispiel Clement, warte, das kannst du jetzt schneiden wahrscheinlich, ne? Ganz kurz, jetzt überlege ich gerade, wie hieß der Spot nochmal? Ah, Nusa Dua, fand ich sehr gut. Auch wenn die Gegend selber ist sehr touristisch mittlerweile, aber die Welle ist mega gut. Und Sanur, die Welle fand ich auch sehr, sehr geil. Also das ist halt, Sanur geht sogar noch. Wenn du am Spot bist, da hast du auch eher so ein ganz bodenständiges Surf-Restaurant zu normalen Preisen. Alles noch so ein bisschen ranzig, was ich aber immer ganz schön finde. Und die Welle ist einfach richtig, richtig gut. Aber auch sehr, sehr voll. Das war auch wieder sehr, sehr voll. Ich hatte da einen Tag, da waren auch wie so zweieinhalb Meter, drei Meter. Und die Welle ist perfekt. Aber du fährst dann, wenn du die Welle anpaddelst und du willst dann fahren, dann musst du erstmal machst einen Take-off und fährst dann einfach Slalom um Menschen herum einfach, ne, weil es so voll ist. Und mittlerweile ist es so, auf Bali hatte ich immer das Gefühl, das Gefährliche sind gar nicht mehr die Wellen, sondern einfach die Menschen, diese etlichen Menschen, die im Wasser sind. So, ne, und, von allen Leveln quasi, ist egal, ob es Anfänger sind oder auch Pros.
Kennst du denn einen guten Ort, um als Anfänger Surfen anzufangen? Also ich würde sagen, Canggu ist das nicht.
Nee, Canggu zum Beispiel, Batu Bulong, von der Welle her ist Batu Bulong immer noch gut, aber ich glaube, auch für Anfänger, es sind einfach so viele Menschen im Wasser. Und ich weiß nicht, ich hab da nie eine Surfschule besucht. Ich weiß nicht, wie die dort sind, ob die dann mit den Leuten auch immer dahin gehen, wo es dann so ein bisschen safe ist. Weil wenn diese ganzen Bretter überall rumfliegen, das ist ja das Gefährliche mittlerweile, ne? Dass du da irgendwie was an den Kopf bekommst. Aber wie gesagt, auch dafür finde ich Medevi zum Beispiel super. Die haben da einen normalen Beachbreak und haben aber auch die Welle in Medevi. Das ist ja die längste Linkswelle auf Medevi selber, die aber trotzdem für alle Level gut ist, je nachdem, wie das Swell gerade ist. Du hast wirklich, das ist eine smoothe Welle, die ist nicht zu steil. Du kannst da Turns üben. Als Anfänger kannst du da ganz normal dich reinbegeben, ohne dass du Angst haben musst, dass du jetzt irgendwie auf so einen Korallenriff geschleift wirst. Das ist ganz normal Stein darunter. Und bei richtigen Tide berührst du den Stein eh nicht. Von daher ist alles okay. Und das ist, glaube ich, schon ein guter Spot, einfach um entspannt, ohne große Angst an Surfen anzufangen, finde ich.
Wie lange, also wenn jetzt so ein Zuhörer der Meinung ist, dass er gerne das Surfen jetzt wirklich anfangen würde, weil ich weiß, dass viele es gerne immer mal versuchen würden, aber sich nie getraut haben. Oftmals hat es ja auch wirklich damit zu tun, dass so ein Strand, egal ob auf Bali oder Marokko oder sonst wo, sich anfühlt wie ein Freizeitbad. Wie viel Zeit sollte man haben, um so ein gut surfen zu können? Also wie lange macht man so einen Kurs?
Oh, also um gut surfen zu können, ich glaube, das dauert.
Ja, um halt ein bisschen, gut surfen zu können, braucht man schon zwei Jahre. Aber um halt sagen zu können, ja, ich kann jetzt so okay drauf stehen und ich kann jetzt auch so ein bisschen mein Brett drehen. Ich tue mich immer sehr, sehr schwer, das den Leuten so zu empfehlen, weil ich nie gelernt habe zu surfen, sondern einfach immer nur gemacht habe. Und ich würde immer noch sagen, dass mein Surf-Level genauso gut ist wie mein Ski-Level, nämlich voll scheiße. Aber irgendwie stehe ich auf den Skiern und irgendwie stehe ich auf
Spaß, der Welle. Und es macht Spaß, ne? Hoffentlich. Dann
und ist es auch macht Spaß. Spaß. Ja.
Ich glaube, das ist unterschiedlich von Schüler zu Schüler. Also ich hatte auch öfter in Camps gearbeitet, auch als Surflehrer. Und es gibt Leute, die stehen zum Beispiel, die sind total talentiert oder haben einfach das Gefühl, durch eben Sachen wie Skateboarden oder Snowboarden Und die stehen am ersten Tag schon auf oder am zweiten. Und dann gibt's aber auch Leute, die stehen nach der ganzen Woche, die sie gebucht haben, schaffen es nicht einmal hochzukommen vom Brett. Also einfach, weil denen die Kraft in den Armen fehlt. Und wenn sie hochkommen, schaffen sie es nicht stehen zu bleiben. Es ist total unterschiedlich, es ist total typenabhängig. Aber ich würde sagen, am Anfang würde ich schon auf jeden Fall eine ganze Woche mindestens mal machen und jeden Tag zweimal ins Wasser gehen mit dem Surflehrer, um da erstmal ein Gefühl zu bekommen, wie das überhaupt funktionieren soll. Und vielleicht sogar besser noch, je nach Typ, 2 Wochen gleich zu machen, ne? Dass man da wirklich erstmal intensiv jeden Tag ins Wasser immer wieder korrigiert wird und schauen, dass es eine Schule ist, wo der Lehrer wirklich dich begleitet und dir immer was sagt und nicht einfach nur am Strand rumsteht und dir mal so ein bisschen zuwinkt. Das machen nämlich auch viele ganz gerne, was aber nicht cool ist. Also das bringt den Schüler nicht
so. Nee, finde ich auch. Das habe ich auch schon oft. Also ich habe auch Kitesurfing-Kurse und Camps besucht, wo das auch so ähnlich ist. Gut, beim Kitesurfen kannst du jetzt nicht wirklich in der Nähe von dem Schüler halt sein. Da musst du halt schon ein bisschen von der Entfernung aus machen. Aber es ist immer sehr, sehr schwer, eine gute Schule, einen guten Lehrer zu finden.
Total.
Das finde ich immer so dieses ja, also wenn du schon so viel Geld ausgibst für so einen Kurs und für so ein Camp, dann richtig. Hast du da
Tipps, ich habe zum Beispiel, da hatte ich was gesehen, ich habe selber nicht dort übernachtet, aber ich hätte da schlafen können und ein bisschen Promo für die machen können. Hab's aber doch nicht gemacht, weil wir weiterfahren wollten nach Lombok. Aber ich war zum Beispiel, hatte mir die Melissa auch damals empfohlen von Inner Junkies, in der Surf-WG in Canggu sind die. Und die hatten mir das mal vorgestellt. Die sind dann einen Abend mit uns rumgegangen durch das ganze Camp und haben uns die Struktur erklärt. Und die hatten zum Beispiel meiner Meinung nach sehr gute Auflistung, was so den Surfunterricht geht. Also die hatten wirklich Struktur da drin, hatten wirklich 3 bis 4 verschiedene Gruppen in Level unterteilt, die auch wirklich alle unterschiedliche Spots anfahren. Und was schon wirklich super ist und dass sie auch wirklich einfach rumfahren und nicht die ganze Zeit in Canggu bleiben, womit sich die Schule ja einfach machen würde und auch Kosten spart. Aber das hat einen sehr guten Eindruck auf mich gemacht. Und ich glaube, die sind wirklich sehr, sehr gut, was Surfunterricht angeht. Das würde ich auf jeden Fall auch nochmal in Erwägung ziehen, da nochmal mitzumachen. Also für Leute, die anfangen.
Die heißen
Surf-WG.
Surf-WG.
Kann ich dir auch gerne nochmal einen Link schicken.
Okay. Ja, dann packen wir mal in die Shownotes mit rein, falls irgendwer Interesse hat. Weil das ist so eine dieser Fragen, die ich oft immer wieder bekomme. So, hey, also Bali ist ja halt auch einfach dieses Surferparadies, weshalb die Australier ja auch mal so gerne dahin gereist sind und neben dem Party machen. Und
Die waren auch so.
Jetzt hatte
ich unterbrochen.
Die fahren auch so. Nee.
Also auch so waren die sehr, sehr cool aufgeteilt. Das ist ein total gechilltes Camp, obwohl es in Canggu ist. Es ist ein bisschen am Rand von Canggu. Und es ist aber total gemütlich, total geräumigt und du kommst da total schnell mit Leuten zusammen. Es hat total die nette Atmosphäre gehabt. Ganz viele Bungalows um so einen Swimmingpool herum. War sehr, 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 sehr nett. Also auf jeden Fall. War ich sehr beeindruckt. Für ein Surfcamp.
Ja, cool. Wenn du auf Bali unterwegs bist, dann wie machst du das? Machst du das immer mit dem Roller die ganze Insel?
Ja, auf jeden Fall. Roller, auf jeden Fall. Also ich mag es mit dem Roller. Also miete mir einfach gleich am ersten Tag einen Roller oder komm erstmal an und suche mir vorher schon mal irgendeine Bude oder bei Freunden und dann miete ich mir einen Roller und dann am besten Roller immer für die ganze Zeit mieten. Das ist einfach am günstigsten. Also du kannst einen Roller für 6 Euro pro Tag bekommen, wenn du sagst, ich brauche jetzt mal eine Woche oder einen Tag. Aber du kannst auch einen Roller, wenn du sagst, hey, ich gebe dir den in 2 Monaten wieder, dann hast du einen Roller für 1 Euro, 2 Euro am Tag, so, ne?
Genau. Und dann wahrscheinlich auch mit Surfrack, also damit so mit Surfhalterung und dann einfach nur den Carry-on-Rucksack auf dem Rücken, Surfbrett an der Seite und dann machst du dann
die Insel und sich. Und dann damit los auf jeden Fall. Das ist halt immer noch das Problem, ne, beim Surfen, dass man halt nicht nur mit Handgepäck reisen kann. Man hat ja immer noch dieses Brett dabei quasi, aber
ja,
da gibt es dagegen auch bald was. So ein aufziehbares Surfboard oder so, keine Ahnung.
Klappbares Surfboard. Gibt ja mittlerweile auch klappbare Kajaks. Also warum sollte es nicht bald auch irgendwie klappbare
Surfboards oder diese geben? SUPs, ne, die ja floatable sind, die du aufpumpst einfach. Und die sind trotzdem hart dann. Das ist schon interessant.
Ja, aber das ist trotzdem, also das ist immer noch
kein Handgepäck. Nee, die sind ja eh riesig, ne? Die
Dinge. Sehr viel Gepäck.
Stimmt.
Machst du das auch?
Ich hab's hier mal in Hamburg tatsächlich mal auf der Alster ausprobiert. Das fand ich aber total langweilig dann. Ich muss es noch mal mehr ausprobieren, wenn sich der Untergrund wirklich bewegt. Ich glaube, dann kann das wirklich nett sein. Gerade wenn du in der Natur bist und es sind keine Wellen und du paddelst dann abends noch mal raus, glaube ich, kann das sehr schön sein.
Ja, aber du kannst ja auch mit dem SUP surfen, ne?
Ja, genau, absolut. Es gab in Ericeira jetzt auch so einen älteren Local, der ist bei 2-3 Metern immer mit seinem SUP reingegangen und ist da einfach reingeheizt. Das war schon sehr beeindruckend. Das ist echt krass.
Ja, ist eigentlich nichts anderes als einfach noch ein bisschen stabileres Longboard.
Sehr stabil auf jeden Fall, ja. Man hat immer so ein bisschen Angst, dass der jetzt quasi reindroppt oder dich erwischt mit dem Ding. Aber ist schon cool.
Ja. Cool. Du hast ja neben Bali warst du ja auch auf Java ein bisschen unterwegs. Was hast du da so alles erlebt?
Als wir auf Java waren, das war gar nicht so viel. Wir waren nur G-Land die Ecke, quasi wenn du an der Westküste Balis ganz hoch fährst, bis in den Norden, dann fährst
und dann einfach mit der
Fähre rüber und dann bist du auf G-Land. Das ist auch ein weltweit bekannter Spot dort. So ein Reef Break mit ziemlich langen Linkswellen und ziemlich groß. Und musst aber dort halt wirklich im Dschungel übernachten, also entweder buchst du dich in dieses teure Camp ein, Jojos heißt das, glaube ich, das ist direkt am Spot, oder du bist eine halbe Stunde vorher im Dschungel, anders kommst du da auch gar nicht hin und musst dann halt jeden Tag mit dem Jeep dann da hineiern auf jeden Fall, wo du dann auch gerne mal stecken bleibst, so. Und doch wo die Fahrt doch mal länger dauern könnte, je nach Saison.
Abenteuerlich, aber das hört sich ja schon sehr nach off the
absolut
path und sehr 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 einheimisch und ein bisschen mehr weniger touristisch.
Absolut, da sind dann wirklich, also gerade wenn du da erstmal hinfährst nach G-Land, siehst du wirklich einfach, da hast du keinen Tourismus wirklich, ne? Das waren einfach alles Einheimische in diesen kleinen Läden, wo du deine Sachen kaufen konntest, und es gab keine Infrastruktur, es war alles sehr sehr simpel und aber dementsprechend auch exotisch, ne? Und es war wieder mal eine andere Welt. Also es war eine völlig andere Welt als auf Bali, definitiv.
Mhm. Aber trotzdem halt irgendwie noch in der Nähe, ne? Das ist auf jeden Fall so ein Ausflug, den man. Wie lange ist man mit der Fähre unterwegs?
Ich glaube irgendwie so zwei Stunden, glaube ich, war das, ja. Also das ging eigentlich. Das war relativ entspannt.
Und organisiert man das dann vorher, also noch auf Bali, dass man sagt, hör mal zu, ich komme dann und dann mit der Fähre an, holt mich ab, oder muss man da selber?
Nee, wir hatten selber, also das war von dem Freund auch, der da in Medevi das Camp hat, und die haben das selber organisiert. Wir haben gesagt, okay, wir fahren rüber, und dann sind wir einfach mit den Autos, die haben dann da Fahrer organisiert, die kennen da ihre Leute schon, weil das auch alles Locals sind, und die haben uns dann abgeholt und dann sind wir mit denen quasi losgefahren, ne? Genau, also man muss das schon irgendwie vorher organisieren. Es sei denn, du bist natürlich auch dort mit einem Roller unterwegs, dann nimmst du einfach einen Roller mit auf die Fähre und ballerst damit dann über die Insel.
Ja, ist das denn ein Spot, den man als Anfänger, der vielleicht ein paar Mal auf dem Brett stand, machen kann, oder ist das etwas wirklich
für Zealand? Auf keinen Fall für Anfänger, das ist schon für Fortgeschrittene, aber wenn du, ich glaube, wir waren da selber gar nicht, aber wenn du in der nächsten Bucht bei Zealand, da hast du auch Spots, die Anfänger geeignet sind, also die dann auch kleiner sind, definitiv. Und aber selber, da gibt es auch mehrere Spots, die definitiv auch für Anfänger sind oder eher auch fürs Longboarden. Und genau, also da findest du auch deine Sachen. Das Problem auf Java ist halt, das zieht sich alles ein bisschen weiter als auf Bali, ne? Du bist dann nicht mal irgendwie, oh cool, dann fahre ich 10 Minuten.
Dann ist es eine viel größere Insel.
Und da kannst du nicht so entspannt wie auf Bali, okay, hier läuft gerade nichts, lass mal 10 Minuten weiterfahren zum nächsten Spot und wir springen dann da rein. Da fährst du erstmal eine Stunde oder so, ne? Das ist dann doch ein bisschen anders nochmal.
Aber dafür hat Java halt auch nochmal viel, viel mehr auch zu bieten als auf Bali, also von Aktivitäten abseits des Wassers, also viele, viele Vulkane, viele Berge, auch viele kleine Orte und Städtchen, und es ist einfach eine riesige Insel, ne? Also Jakarta ist ja auch noch auf der Insel drauf.
Genau, ich meine, ne? Ja, ich glaube schon, ja. Und das muss ich halt auch nochmal machen, also nochmal mehr Zeit auf Java verbringen, das hatte ich halt nämlich auch noch nicht gemacht. Wie gesagt, dieses Jahr war ich jetzt eher Lombok und Sumbawa drüben, und Java war das erste Mal, da waren wir nur G-Land, waren da eine Woche halt, und was auch gut war, weil wenn man auf Surfen guckt, dann ist es einem meistens immer nur wichtig, hauptsache ich habe gute Wellen und der Rest ist dann relativ egal, so, das ist immer ganz, ganz symptomatisch.
Ja. So Lombok, also wie bist du immer von Insel zu Insel gekommen? Hast du alles mit der Fähre gemacht oder bist du
auch geflogen? Fähre. Also auch jetzt dieser einfach nur Roller gemietet und dann alles mit der Fähre gemacht. Genau.
Wie bist du nach Lombok? Von wo Padang bist du da? Nach von Sanur? Oder?
Genau, unten kommst du mit dem Roller nicht drauf. Deswegen musst du nach Padang Bai und dann kannst du einen Roller mit auf die Fähre nehmen. Und dann von dort aus. Das war dann auch sehr abenteuerlich, weil mein Licht nicht funktionierte. Also der Roller-Typ, der hat irgendwie total die Schrottkarre angedreht. hat leider auch geklappt. Und ich musste dann abends, als wir dann abends angekommen sind auf Lombok, wir sind dann nach Kuta runtergefahren und dann war noch meine Freundin mit dabei. Und dann haben wir gesagt, okay, weil sie noch so viel Kram dabei hatte. Und ich dachte, oh nee, das kann nicht sein, ne? Und dann haben wir sie ins Taxi gesetzt und ich habe dann meinen Kram auf dem Roller gehabt. Und dann bin ich einfach dem Taxi die ganze Zeit hinterher gefahren, in der Dunkelheit, um überhaupt was sehen zu können. Das war echt, echt sehr, sehr absurd.
Mm. So hört sich's an. Thomas, also ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir über Bali und über die benachbarten Inseln zu sprechen und über das Surfen. Also Surfen ist natürlich ein sau cooler Sport, den ich auch selbst sehr, sehr gerne mache. Ich bin mir sicher, dass hier viel dabei war für unsere Zuhörer und danke dir, dass du dir heute Morgen die Zeit genommen
hast. Ich danke dir. Danke, dass ich dabei sein durfte.
Ich wünsche dir noch einen tollen und wahrscheinlich eher kalten. Ja,
hier ist gerade relativ frisch,
aber es ist in gut. Hamburg. mit wenig Surfen, ja. Leider. Aber vielleicht bald dann wieder. Und du, vielen, vielen Dank und
den wünsche ich dir auch.
Tag.
Mach's gut. Bis dann.
Ciao. Bis bald. Tschüss. Ja, das war's mit Bali und Thomas. Also, Bali geht immer. Bali ist eine ganz, ganz tolle Insel, wie ihr merkt. Also ich rede ja auch. Also wir haben natürlich halt über die schlechten Seiten des Tourismus auf Bali gesprochen, aber es ist wie gesagt und es ist halt Außenstehender immer sehr, sehr einfach, andere zu kritisieren für das, was sie tun und das, was passiert. Weshalb es auch vielleicht auch gar nicht mal so ernst genommen werden sollte, was wir da gesagt haben, finde ich. Also es ist natürlich bemerkbar und das, was früher mal Bali war, das ist heute nicht. Dafür muss man noch auf eine andere Insel in Indonesien gehen, aber dafür hat Bali sich so toll weiterentwickelt, dass es heute viel, viel, viele andere Dinge gibt, die es damals nicht gab und die ganz, ganz toll sind. Also, das möchte ich halt nochmal dazu gesagt haben. Es lohnt sich auf jeden Fall und ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Es ist die 104. Podcast-Folge. Alle Infos zu dieser Folge mit Thomas findet ihr auf www.offthepath.com/Folge104. Und den Surfblog von Thomas findet ihr unter getwetsoon.de. Ja, das war's für diese Woche, ihr Lieben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst gerne eine Bewertung auf iTunes, würde mich wahnsinnig freuen. Teilt diesen Podcast mit euren Freunden. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder hier im Podcast. Weiß gar nicht, worum es nächste Woche geht. Lassen wir uns alle mal überraschen. Und bis dahin habt ihr immer noch den Mittendrin-Podcast von uns, wo ihr noch tolle 3D-Audioaufnahmen aus der ganzen Welt hören könnt. Ich glaube, die letzte war aus Kanada. Oder aus Neuseeland? Das weiß ich gar nicht. Ich glaube aus Neuseeland. Die letzte Mittendrin-Folge war aus Neuseeland. Also hört auf jeden Fall mal rein. Und das war's. Ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Woche. Schreibt uns gerne eine Mail, falls ihr Fragen habt, an podcast@offthepath.com oder sebastian@offthepath.com. Und ihr wisst ja, wie ihr mich erreichen könnt über Twitter, über Instagram, über Facebook und Co. Und wie gesagt, vergesst nicht, schaut auf jeden Fall mal im Shop vorbei, offthepath.shop. Dort findet ihr ganz, ganz tolle Produkte von Off The Path. Sehr, 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 sehr gute Qualität. Und eine super Art, uns zu unterstützen. Ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Woche und bis bald.